Nee, ich wusste nicht, dass es so viele sind. Also das zur Kompetenz. Die wusste ich wirklich nicht. Und ich denke, wenn man über solche Zahlen nachdenkt, das ist eigentlich egal, ob da eine Null dran ist oder noch eine Null mehr. Das ist so abstrakt. Ich finde das nicht so schwierig.
Nun hat man als Autor viele Monate gearbeitet am Text, hat die Formulierung überlegt, die Geschichte hin und her überlegt. Und dann kommt man auf so eine Messe und stellt fest, es gibt noch 123.300 andere. Wird einem das bewusst oder lässt man das einfach weg?
Na, ich glaube, man macht automatisch im Kopf die Welt relativ klein. Man sieht die Kollegen, die man kennt, die ungefähr mit einem selber angefangen haben, vor 20 Jahren zu schreiben. Dann ist das wie so ein, also Berlin ist ja auch eine große Stadt, aber irgendwie bleibt man ja in seinem Kiez und überlegt sich, ob man von Charlottenburg nach Kreuzberg fährt. Also das heißt, das ist so wie so ein, hat so einen gewissen Schutzraum, die Leute, die man kennt, und darüber hinaus lernt man ein paar kennen, aber alle 123.000 Millionen lernt man eh nicht kennen. Und dann,
Das heißt, für viele Autoren ist ja das große Thema, ich habe einen Stoff, ich habe eine Idee, ich will den loswerden. Und die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat sich da etwas einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob Sie es schon bemerkt haben. Wir haben ja das Gastland Türkei. So, und dann haben Sie einen türkischen Autoren erfunden. Ich bin dann mein Ertuğrul. Weiß nicht, ob wir es jetzt sehen können. Und gedacht, naja, jetzt schreiben wir einen Bestseller. Eine Mischung aus Ich bin dann mal weg und Feuchtgebiete. Daraus hat man den Titel gemacht, Ich bin dann mal in der Nasszelle. Und damit wurde der Agent losgeschickt und dann erlebt er so einiges auf der Buchmesse. Glauben Sie, dass, das ist ja als Satire gemeint, dass es auch so ein bisschen ist, wenn man so mit ein paar Reizwörtern arbeitet, dass es Interesse findet sofort und dass es leichter hat?
Das ist ganz komisch. Ich habe das Gefühl, das größte Interesse würde man vielleicht mittlerweile finden. Ich habe das mal in Kaiserstraße, habe ich sogar jemanden so auf die Messe mal geschickt, jemand, der 70 ist, ein Manuskript hat, das handgeschrieben ist und der zu den Leuten am Stand sagt, wissen Sie, ich könnte es Ihnen auch noch abtippen, dann können Sie es vielleicht besser lesen. Weil ich glaube, das ist so eine Ausnahmeerscheinung, dass es sein könnte, dass im ersten Moment durch die Rührung und dann vielleicht auch, wenn dieser Mensch eine besondere Ausstrahlung hat und man ihm glaubt, dass er Geschichten erzählen kann. Ich habe das Gefühl, das würde mittlerweile wieder klappen.
Also
nicht hochpokern, sondern...
Gut. Also Ertuğrul erlebt natürlich einiges auf dieser Messe und dann sagt ihm irgendein Verleger, der Titel ist zu lang. So, und dann macht er einen Vorschlag und er heißt natürlich dann, ich bin dann mal feucht. So, ein anderer sagt, der Titel ist aber schon ausgelutscht, also der mit dem Wolf tanzt. Und es soll ja die Geschichte erzählt werden eines verliebten Türken, der nach Deutschland will, zu einer Krankenschwester in der Charité und mit seinem Rollkoffer unterwegs ist. Das heißt, so eine Mischung. Das ist jetzt natürlich alles ein bisschen eine Farce, aber glauben Sie, dass so bestimmte... Ja, bestimmte Manuskripte, Texte auch so unter diesem Erfolgsrezept geschrieben werden. Feuchtgebiete 1, 2, 3, 4, weil das gerade funktioniert.
Ich meine, das gab es ja bei Ingo Schulze, als er Simple Stories geschrieben hat. Da haben die Verlage lauter Manuskripte gekriegt, die hießen auch alle Simple Stories, auch durchnummeriert und auch schon mit dem Vorwort. Das ist genauso wie bei Ingo Schulze. Ich glaube, dass es bei den Schreibenden so funktioniert, ob es bei den Verlagen über ein, zwei Jahre hinaus auf so einer Welle dann auch noch klappt, das weiß ich nicht. Also wenn es so pritzelt und funkelt, dann geht es, glaube ich, auch ganz schnell wieder, bricht es in sich zusammen und dann interessiert es im nächsten Jahr schon niemand mehr. Und ich denke schon, und das ist vielleicht altmodisch oder was weiß ich, ich denke schon, dass Bücher was damit zu tun haben, dass sie einen über lange Zeit begleiten, dass sie was damit zu tun haben, dass man mit ihnen Brüche im Leben übersteht und in auch neue Situationen für sich beschreibt. Ich glaube, das ist klar altmodisch, aber ich glaube das schon.
Kommen wir noch zu einem anderen Tabuthema unter Autoren und Schriftsteller. Keiner redet gerne darüber, aber offensichtlich ist es dann doch so. Uwe Tellkamp hat ja dieses Jahr den Buchpreis gewonnen und im Vorfeld gab es Kritik von ernstzunehmenden Menschen, unter anderem auch Elke Heidenreich, auch von Daniel Kehlmann, dass dieses ganze Ranking doch verlogen sei und das sei doch unsportlich und überhaupt hätte mit Literatur nichts mehr zu tun. Wie finden Sie diese Kritik?
Also unsportlich stimmt, weil man ins Rennen geschickt wird und eigentlich wie gelähmt da sitzt. Also es hat nichts damit zu tun, dass man plötzlich jetzt doch nochmal schnell laufen kann oder nochmal trainiert oder, also weil ich ein relativ sportlicher Mensch war oder bin. das kann man nicht mehr machen. Und dadurch ist es klar, es ist eigentlich kein Wettkampf, sondern es ist ein Kampf zwischen anderen, also Stellvertreterkampf, würde ich mal sagen.
Uwe Tellkamp hat den Preis gewonnen für den Turm und er hat dann immer wieder hier auf der Messe auf diese Frage nach dem Ranking geantwortet, sagte, also ich mache das so, ich gucke jeden Morgen im Computer nach, auf welchem Platz ich bei Amazon bin. Machen das andere auch so?
Ich mache das nicht.
Er sagt, das würden alle so tun.
Nein, ich mache es aber nicht. Ich gehe morgens ins Sportstudio.
Fitness.
Mhm.
So, jetzt kommt der dritte Punkt. Judith Kucker hat ein wirklich ganz beeindruckendes Buch geschrieben, Die Verdächtige. Wann war die Idee dazu und wie war der Weg zum Verlag und hierher?
Ja, das Verrückte ist, das hat mich vorhin auch jemand gefragt, wie die Idee dazu war, weil man ja denken könnte, es ist ganz simpel, es ist eine Geschichte von einer Frau, die eines Sonntags beim Kommissariat sitzt und sagt, der Mann, den ich liebe, ist vor 2 Wochen in der Geisterbahn verschwunden. Klingt wie ein Kriminalfall oder wie eine missglückte Liebesgeschichte. Und das ist, also sagen wir so, vom Kern her könnte das auch etwas sein, was man aus der Zeitung hat. Man hat irgendwie unter Vermischtes sowas gelesen und denkt, ja, das könnte ich jetzt mal nehmen. War aber nicht so. Ist eine nicht autobiografische, aber aus dem Erlebnis einer Freundin, die Geisterbahn gefahren ist. Sie hat schreckliche Angst bekommen, als jemand Lebendiges sie angefasst hat im Dunkeln, hat geschrien und ihr Mann, der bei ihr war und Opernsänger ist, hat in dem Moment gelacht. Und diese Geschichte hat sie mir so plastisch erzählt, dass ich dachte, was ist denn das? Sie erzählt die Geschichte und die nächste Szene geht dran, die nächste Szene geht dran. Und innerhalb von 5, 6 Minuten gab es etwas, wo ich dachte, das ist etwas, was erzählt werden will. Und so ist das entstanden.
Darf ich mal zu dem Schreck fragen, weil es in dem Buch vorkommt, in dem Roman, die kalte Hand.
Ja.
Was ist die kalte Hand?
Naja, die kalte Hand ist erstmal ein Problem meiner Mutter. Die hatte immer kalte Hände und deswegen hat sie sich nicht getraut, Menschen, die ihr wichtig waren, die Hand zu geben. Also es hat was mit auch Angst vor der eigenen Person zu tun oder mit Schüchternheit. Jetzt in meinem Roman ist die kalte Hand diese Marga Burg, die ihren Geliebten als vermisst meldet. Die heuert bei der Geisterbahn an. Normalerweise steht da junge Männer zum Mitfahren gesucht, aber in dem Fall nehmen sie auch die Marga, weil sie so eine spezielle Ausstrahlung hat. Und sie übernimmt die Rolle der kalten Hand. Das heißt, sie steht in der Mitte der Geisterbahn bei so einem Kühlakku und immer wenn jemand vorbeikommt, legt sie die Hand auf den Kühlakku und dem, der vorbeikommt, in den Nacken. Das ist ein Job für Frauen, das dürfen Männer nicht machen, weil Männer dürfen nicht einfach so Frauen anfassen im Dunkeln, aber Frauen können ruhig Männer im Dunkeln anfassen. Ist ungeschriebenes Gesetz bei der Geisterbahn.
Wieder was gelernt.
Ja,
der
ich
Fall,
auch.
Der Fall landet bei einem Kommissar,
ja.
Bei Robert.
Ja.
Der hat ein bisschen im Privatleben Probleme.
Ja.
Und normalerweise denke ich mal, wenn eine Vermisstenanzeige kommt von einer Freundin in dem Fall, erwachsener Mensch weg, verschwunden, wird das, glaube ich, nicht mit großer Energie ermittelt.
Nee, es gibt, da musste ich auch, weil dann habe ich ganz gut zu recherchieren, Erwachsene, abgängige Erwachsene, das ist keine
strafwürdig, straffällig.
Genau, ja. Also sie können jederzeit irgendwo verschwinden, auch in einem anderen Leben und niemand ist berechtigt, nach ihnen zu forschen. Das ist einfach so. Trotzdem gibt es an dieser Marga Burg anscheinend etwas, was diesen Kommissar und sei es auch nur ihre komische Schönheit, ihre altmodische Schönheit, dann doch dazu bringt, informelle Ermittlungen. Also wenn einem jemand, der als Zeuge auftritt, doch leicht verdächtig vorkommt, gibt es immer die Möglichkeit, informelle Ermittlungen anzustellen, ohne dass die Staatsanwaltschaft davon informiert ist. Und das macht er.
Der Kommissar sieht so ein bisschen aus wie George Clooney.
Ja, weil ich musste ja, Sie sagen, Sie haben vorhin gesagt, dass man mehrere Monate mit einem Buch verbringt. Also ich habe 3 Jahre gebraucht, das zu schreiben. Und da habe ich mir gedacht, dann soll er gut aussehen, wenn ich es schreibe.
Und das findet die Marga ja offensichtlich auch, die Frau, die Vermisstenanzeige aufgegeben hat.
Ich weiß nicht, ob das eine Frau ist, die so wie ich auf das Aussehen von Männern reagiert. Ich glaube, dass es jemand ist, die einen ganz bestimmten Instinkt hat, was mit diesem Robert los ist. Dass er viel trauriger ist, als er auf den ersten Blick erscheint. dass er eine Melancholie hat, die ihm vielleicht es schwierig macht, seinen Beruf weiterzuführen. Und dass er so eine, es gibt ja Männer, die so eine seltsame Einsamkeit ausstrahlen, dass man denkt, ach, dem muss ich jetzt helfen. So.
Der Robert ist geschieden, der Kommissar, und er hat ein Spezialgebiet. Das nennt sich Kälteidiotie. Ja. Was ist denn das?
Ja, das ist ganz verrückt. Das habe ich auch bei diesen Recherchen gefunden. Das fasziniert daran hat mich das Bild. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt Der Kriminalist, und da werden Fälle, die ganz schwer zu lösen sind, werden von Fachleuten besprochen. Und es gab ein Thema im März 2006, Kälteidiotie, auf dem vorne ein Bild, das waren so Ackerfurchen, das Ganze war in so einem Abendlicht, und da lag ein nackter Mann auf dem Bauch, die Hände so ganz nah am Körper, das Gesicht so auf der Seite, und er lag etwas schräg zu den Furchen, und die Furchen gingen so in den Horizont, in die Unendlichkeit, und der Mann lag so ein bisschen quer zur Unendlichkeit. Da habe ich gedacht, wieso hat eine Polizeifotografie eine solche große Poesie? Das hatte das nämlich wirklich. Und dann habe ich mir das angeguckt, und das wird unter dem Fachwort Kälteidiotie, wo man immer denkt, das ist ein Romantitel. Aber das wird unter dem Fachwort Kälteidiotie verhandelt, und das sind diese Leute, die irgendwann unter Einfluss der Kälte, wenn die Körpertemperatur unter 33 Grad sinkt, unglaubliche Glücksgefühle kriegen, sich die Kleider vom Leib reißen. Je kälter es ist, desto schneller reißen sie sich die Kleider vom Leib und sterben. Und es ist ganz schwer nachzuweisen für die Polizei, war das ein Mord oder ist das ein Selbstmord?
Das heißt, Robert hat sich darauf spezialisiert, ja, auf diese Fälle. Ist es denn sein einziger Höhepunkt? Ist er ein frustrierter Polizist eigentlich?
Nee, ich glaube, dass das mit der Kälteidiotie, und er hat ja auch immer dieses eine Foto dabei, weil das habe ich ihm dann gegeben, damit er damit arbeiten kann, dass er hat eine, ich glaube, es hat eine große, eher eine Faszination, die Mathematiker kriegen, wenn sie ihre Rechnung gegen Unendlichkeit anstellen. Das geht aus seinem normalen Berufsalltag raus und hat eine Aura, die ihn, glaube ich, mehr fasziniert als die Rotbandakten der Staatsanwaltschaft.
Also in den Tatortfilmen jeden Sonntag erleben wir ja immer die Klischees. Der Chef ist meistens wohl proportioniert und versteht nichts und sagt, die Ermittlungsergebnisse müssen sofort kommen, die Öffentlichkeit. Und dann gibt es noch irgendeinen kaffeetrinkenden Kollegen, und bei Ihnen gibt es eine weibliche Kollegin, eine, ja, sehr pfiffige, die Nico.
Ja, die finde ich eigentlich so nett, die hat sich damit reingeschlichen in die Geschichte. Die ist eine schreibende Polizistin, die hat gerade die Schule beendet, ist in dieser Organisation www.polizeipoeten.de, was es wirklich gibt. Die haben auch ein sehr schönes Buch bei Pieper, Die erste Leiche vergisst man nie. Ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung. Und die ist bei diesen schreibenden Polizisten, obwohl sie, sagen wir mal, rein äußerlich oder von ihrem Zugriff viel tougher und pragmatischer und sachlicher ist als Robert, hat sie aber gleichzeitig, um dieses eine Leben führen zu können, hat sie angefangen zu schreiben.
Da würde ich jetzt sehr gerne nachfragen. Schreibende Polizisten, schreibende Bullen, die Umgangssprache wäre praktisch, sowas gibt es wirklich?
Ja, sowas
gibt es wirklich. Und wie sind Sie da drauf gestoßen und was wird da beschrieben und geschrieben?
Ganz simpel, vor 4 Jahren Pieper Verlag hat einen Empfang gegeben und neben mir stand ein Mann, dem sah man an, dass er kein Schriftsteller ist. Dann mit meinem üblichen Vorurteil habe ich ihn gefragt, ob er von irgendwem Bodyguard ist. War er aber nicht und hat gesagt, er hat selber ein Buch herausgegeben von diesen Polizisten. Also, und dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann hat er gesagt, ach wissen Sie, wir machen immer so Werkstätten, da fragen wir erfahrenere Autoren als wir sind, ob die uns zeigen, wie man zum Beispiel Szene schreibt oder wie man mit Drehbüchern umgeht und so. Und dann haben die mich zu einem Schreibkurs eingeladen und dann habe ich 3 Tage lang diese Kerle, wissen Sie, so riesengroße Kerle, die dann vielleicht sogar Lyrik schreiben, versucht zu unterrichten. Und die sind unglaublich hart im Nehmen. Das ist,
ich meine, Sie haben ja dieses Buch, hinten ist eine Widmung für 4 Polizisten. Ja. Das heißt, Sie haben ja auch von denen was bekommen. Was haben Sie denn von den Polizisten gelernt?
Ich habe mit einem, den kenne ich noch aus der Schule, also der ist mit mir in die Schule gegangen, den habe ich auch, da habe ich sofort getraut, zu fragen, habe ich im Grunde das ganze Manuskript besprochen. Ich habe ihm bestimmte Sachen erzählt, er ist doch der allererste Leser gewesen und er hat das Ganze in 1,5 Tagen gelesen. Das war schon mal ein Zeichen, dass er es nicht langweilig fand, weil der liest eigentlich keine Bücher. Und die anderen sind aus diesem Schreibkurs, die habe ich ganz oft gefragt, mit so Sachen, die wir nicht wissen. Wie sieht so ein Kaliber aus? Wie weit geht das, wenn jemand schießt? Also wie ist das, wenn eine Fensterscheibe dazwischen ist? So lauter Sachen, die einen erstmal ein bisschen langweilen, aber die man, wenn man das trotzdem in ein Buch einarbeiten will, die irgendwie stimmen müssen, weil jeder merkt, wenn es nicht stimmt. Niemand merkt, dass es stimmt, aber jeder merkt, wenn es nicht stimmt. Das ist total verrückt.
Ist Ihnen bei der Gestaltung Ihrer Romane Authentizität wichtig?
Sorgfalt. Ich würde sagen Sorgfalt. Weil noch wichtigeres Moment ist mir eigentlich die Inszenierung als die Authentizität. So.
Hat sich das Bild von Polizisten, das Sie vorher hatten, Sie haben gesagt, Sie haben schon Jahre jetzt recherchiert, hat sich das im Laufe dieser Recherchen und auch der Arbeit an dem Buch verändert?
Ja, das ist eine super Frage, extrem. Also weil ich komme aus Anfang 80er Jahre, Berliner Hausbesetzerbewegung, scharfe Zusammenstöße mit der Polizei. Und an dem zweiten Tag dieses Kurses, an dem Samstagvormittag, sagten die, ach, die duzen sich auch alle sehr schnell, also haben sie mich auch geduzt, und sagten sie, ach Judith, wir wussten gar nicht, dass Schriftstellerinnen so nett sind. Und dann habe ich gesagt, jetzt bin ich auch mal ganz ehrlich, ich wusste auch nicht, das alte Wort, dass Bullen so nett sind, und habe ihnen das erzählt, dass es da diese Konfrontation mal gegeben hat. Das hat sich völlig verändert, und vor allen Dingen ist mir klar geworden, diese Frage, was machen die mit ihrer Angst? Was machen die mit der Angst? Was machen die mit dem Tod? Was machen die mit den Toten, die sie mit nach Hause nehmen? Was machen die mit all diesen furchtbaren Situationen, die unser Eins bestimmt nicht erleben will? Und wo unser Eins sofort zum Therapeuten rennen würde und sagen würde, jetzt muss ich das aber aufarbeiten. Das haben die täglich. Und sie werden dafür nicht geliebt. Sie sind unbeliebter als Zahnärzte. Und das ist ja auch ein Problem, finde ich.
Der Robert macht ja einiges durch in ihrer Geschichte.
Ja.
Ich glaube auch, es ist eine große Sehnsucht, die er hat. Also im Privaten läuft es ja nicht so. Und er nimmt, wie Sie schreiben, glaube ich, jede Wochenendschicht mit. Flüchtet er in Arbeit?
Ja, vor allen Dingen sonntags. Aber ich glaube, das kennen ja auch viele, dass das Leben, ich glaube, das ist von Alexander Kluge, dass er sagt, sag mir, wie deine Sonntage aussehen und ich weiß, was für ein Mensch du bist. Und für ihn ist natürlich dieser Weg in die Arbeit ist auch ein Weg, so ähnlich, wenn man zum Beispiel am Theater arbeitet, ist das ja auch so. Es ist eine Ersatzfamilie, es ist auch ein Schutzraum, es ist etwas, wo es Sinn macht zu leben, auch am Sonntag.
Hat der Robert ein hohes Gerechtigkeitsempfinden?
Nee, das weiß ich nicht. Da bin ich mir nicht so sicher, ob er das hat. Ich glaube nicht, dass er da zur Polizei gegangen ist, weil er die Welt verbessern wollte. Ich glaube, er ist aus einer Mischung von Ratlosigkeit und Abenteuerlust, also sehr jung zur Polizei gegangen. Er hat ja auch mal Russisch und Sport studiert und das aufgegeben. Ich rede so, als würde es den richtig geben. Aber ich glaube, das Gerechtigkeitsempfinden ist es nicht.
Aber er hat eine Sehnsucht. Er liebt Bob Dylan. Er hört immer nachts die Sendung mit Bob Dylan und dann wird er fast ein anderer.
Ja, das hat aber zwei Gründe. Das ist wirklich eine sehr schöne Sendung, die man sich so im Netz runterladen kann. Dieses Nighttime in a Big City, wo Bob Dylan Musik vorstellt und aus seinem Leben erzählt. Und diese Bob Dylan-Geschichte ist aber gleichzeitig auch ein Verknüpfungspunkt zu seinem Vater. Weil er hat ja einen Vater, der eine andere Generation ist als er und der Dylan gehört hat. Und das einzige Vermächtnis seines Vaters sind diese Dylan-Platten. Das sind da noch Schallplatten gewesen. Damals.
Bücher werden ja geschrieben, um gelesen zu werden. Deswegen möchte ich nicht zu viel verraten. Aber ich würde gerne, dass wir darüber schon noch mal reden hier auf dem Sofa. Was fasziniert diesen Robert an dieser Marga, an dieser Frau, die etwas sonderlich wirkt und ist? Denn er ist ja eigentlich ein nüchterner Mann.
Ja, und ich glaube, ihn fasziniert, dass er in dem Moment, wo er ihr begegnet, merkt, dass er so nüchtern nicht ist. Es gibt ja diese seltsamen Liebesbegegnungen, wo plötzlich eine Seite in einem selber, die man gar nicht kennt, so Kontur gewinnt, dass es einem selber Angst macht. Aber trotzdem kommt man aus dieser Situation nicht mehr raus. Und die Marga hat ja was, sie hat ja zwei Sachen. Die hat was Gefährdetes und gleichzeitig merkt er auch was latent Gefährliches. Und das zieht ihn an und das Problem ist, dass es ihn eigentlich mehr als Mann anzieht, denn als es ihn als Polizisten misstrauisch macht und abstößt. Also er merkt plötzlich, dass er Leute mit zwei Augen betrachtet. mit einem Auge des Mannes und einem Auge des Polizisten.
Das ganze Buch über zieht sich ein Verdacht durch, wie der Verdacht sich auflöst, es wird nicht verraten hier. Was aber, worüber ich gerne reden möchte, ist die Sprache. Sie haben eine ganz eigene Sprache gefunden, teilweise auch eine sehr bildstarke Sprache. Ist das für Sie ein Teil der Inszenierung der Geschichte?
Na, ich habe ja keine andere Möglichkeit. Ich kann es ja nur über Sprache machen. Und das ist ja manchmal auch, hat es gar nichts damit zu tun, dass die Sprache vielleicht erschreckend außergewöhnlich wäre, sondern dass ich mir genau überlege, in welcher Reihenfolge setze ich einen Satz und in welcher Reihenfolge setze ich die Sätze hintereinander. Also dass auch zwischen den Sätzen ein Spannungsverhältnis entsteht, das nur zwischen den Sätzen entsteht und nicht unbedingt, indem man in den Satz hinein noch eine Spannung legt. So kann man es vielleicht beschreiben.
Vielleicht ein paar Kostproben. Ich bin dein Wegrand. Wer dich berührt, stürzt ab.
Das ist aber von Else Lasker-Schüler.
Mhm. Ja, okay.
Fairerweise.
Wer verschwindet, will entdeckt werden. Ist das auch ein bisschen der Grundtenor der Geschichte?
Das ist ja das Verrückte. Und ich glaube, deswegen habe ich auch ursprünglich gedacht, ich schreibe da einen Krimi. Das ist ein Grundthema von allen meinen Büchern. In allen Büchern verschwindet jemand. Und ich habe 5 Romane gebraucht, um zu merken, dass in meinen Büchern immer die Leute verschwinden. Ich habe das nicht bemerkt. So, und da habe ich gedacht, jetzt mache ich es richtig mal zum Thema. Am Anfang steht ein verschwundener Mensch, jemand muss ihn finden und jemand anderer liebt ihn. Und dann habe ich die einfach auf die Spur gesetzt.
Wirklichkeit gibt es nicht wirklich.
Ja. Das hat, man denkt ja immer, dass Schreiben so unglaublich viel mit Fantasie zu tun hat. Ich glaube, ja, Schreiben hat viel mehr mit Beobachtungsgabe, mit Hingucken, mit aufmerksam sein für Geschichten und die dann behalten wollen, aufschreiben wollen zu tun. Und diesen Satz, Wirklichkeit gibt es nicht wirklich, hat mir vor, ich glaube, 30 Jahren eine Frau auf einer alten, dabei habe ich als Altenpflegerin gearbeitet, auf einer Station gesagt, kurz bevor sie gestorben ist. Und diesen Satz habe ich nie vergessen.
Was kommt, sei gegrüßt, was ausbleibt, auf das muss man warten.
Ja, auch die Geschichte dazu. Ähnliche Situation. Auch diese Station, eine andere Frau, ich glaube 2,5 Monate im Koma, Aneurysma im Gehirn, ins Sterbezimmer geschoben, in dem Moment wird sie wieder wach, guckt und sagt genau diesen Satz.
Dann gibt es manchmal Formulierungen, da bleibt man hängen, überlegt, ist verwirrt. Manchmal ärgert man sich auch, denkt nach, guckt nochmal drauf. Was ist denn ein Ernst ohne Boden?
Ja, ein Ernst ohne Boden hat, ich glaube, so würde ich nur Leute beschreiben, die unter 20 sind. Das hat so eine bestimmte Schwere, für die es vielleicht noch keinen richtigen Grund gibt, also aus der Erfahrung noch keinen richtigen Grund, und so ein Ernst, der so eine Ahnung hat, dass es mal ziemlich ernst werden wird, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Lebens, worauf einen keiner vorbereitet.
Die Süddeutsche, um jetzt mal eine Rezension zu zitieren, schrieb über das Buch »Zu langsam für das Glück«. Mit einem einzigen Satz kann Judith Kuckert eine ganze Geschichte erzählen. Das sind doch schöne Sätze, oder?
Das ist auch sehr schön geschrieben. Also, dass jemand sowas. Also, das war eine sehr schön geschriebene Rezension, will ich damit sagen. Ich kenne die ja.
Dem kann man nichts hinzufügen. Ein tolles Buch, Judith Kuckert, Die Verdächtige. Vielen Dank.
Dankeschön.